Ja, liebe Geschwister, liebe Schwestern und Brüder der Adventgemeinde hier in Bamberg, ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen zum Gottesdienst. Geht's euch gut? Ja? Meistens geht's uns gut, ne? Nicht immer, aber meistens. Ich bringe Grüße mit vom Martin Böhnhardt, der war erst vor ein paar Wochen bei euch. Gell? Ich habe gesagt, wenn der Martin da war, komme ich auch. Und ich habe gute Erinnerungen an die Gemeinde Bamberg, an das Jubiläum, was wir hier draußen gefeiert haben. Könnt ihr euch erinnern? Vor, war das? 2, 3 Jahren, glaube ich. Und vom Stefan Rebensburg bringe ich euch auch herzliche Grüße mit. Heute dauert die Predigt ein bisschen länger. Sage ich gleich vorweg. Sie fängt mit den Kindern an. Es gibt eine Kindergeschichte. Ich wurde gebeten, eine Kindergeschichte zu erzählen. Ja? Also wenn jetzt Kinder da sind, die eine Geschichte hören wollen, dann kommt nach vorne, ich erzähle euch eine Geschichte. Ja? Wenn keine Kinder da sind, erzähle ich trotzdem eine Kindergeschichte, weil die ist auch gut für Erwachsene. So. So, jetzt kommen wir alle hier nach vorne, hier gibt es auch Stuhl. Ist der für mich oder für euch? Weiß gar nicht. Der ist wahrscheinlich, ist der für dich hier? Willst du dich da draufsetzen? Vielleicht einer von euch? Hier, so ein Stuhl. Na, ich setze mich hier hin. Setzt euch einfach da. Oder könnt ihr auf den Boden setzen? Kannst du auf den Boden setzen, wenn du willst. So. Wer von euch ist denn schon in der Schule? Du bist schon in der Schule? In welcher Klasse bist du?
In der dritten Klasse.
Ist jemand auch im Kindergarten von euch? Du bist im Kindergarten, ja? Hast du einen Freund im Kind oder eine Freundin im Kindergarten?
Die Juliane.
Die Juliane ist deine Freundin? Ist die nett, die Juliane?
Ja.
Schon, gell? Die Juliane ist nett. Und hast du einen Freund im Kindergarten?
Ja.
Wie heißt denn dein bester Freund im Kindergarten?
Hannes.
Der Hannes. Und noch jemand? Gibt es noch jemanden außer den Hannes?
Leon, Emil und das war's.
Ja, das sind ja... Das sind dann die 3 Freunde, die es da im Kindergarten gibt, finde ich schön. Ja. Ich erzähle euch heute die Geschichte von einem König. Weiß jemand von euch, was ein König ist? Was ist ein König? Was macht der eigentlich, ein König? Was macht ein König?
Der regiert das Land.
Genau, der König, der regiert das Land. Ja. Und der König, von dem ich euch erzählen möchte, hat schon vor langer Zeit gelebt und ein großes Land regiert. Und der König hat in einem Schloss gelebt. Wisst ihr, was ein Schloss ist? Ja, was ist ein Schloss?
Das ist eine Burg.
Richtig. Das ist eine besonders schöne Burg, ne, kann man so sagen. Ne? Mit schönen Türmen und im Tor und Fenster. Und in diesem Schloss hat der König gelebt und eines Tages hat er Besuch bekommen von seinem besten Freund. Und der beste Freund kam mit der Eisenbahn und der König musste seinen besten Freund mit der Kutsche abholen. Und er fuhr mit der Kutsche zum Bahnhof, hat den Freund in die Kutsche genommen und ist mit der Kutsche mit seinem besten Freund zurückgefahren bis zum Schloss. Und als sie mit der Kutsche zurückfahren, fahren sie durch ein großes Tor und hinter dem Tor ist ein großer Garten, ein schöner Garten. Und der Freund fragt den König, sag mal König, das ist ja so ein schöner Garten, was magst du, dass dieser Garten so schön ist? Da sagt er, ja, da gibt es ein Geheimnis, dass dieser Garten so schön ist, nämlich die Erde, die in diesem Garten ist, ist besonders gut und deshalb wachsen die Blumen und die Bäume besonders schön. Ja, sie fahren also weiter mit ihrer Kutsche und kommen durch ein zweites Tor. Und hinter diesem zweiten Tor ist wieder ein Garten, der aber noch viel schöner ist als der erste. So ein richtig schöner Garten mit Blumen und Bäumen und Sträuchern und Gemüse ist da sogar drin. Und dann sagt der Freund zu dem König, König, so einen schönen Garten, das ist der schönste Garten, den ich in meinem Leben gesehen habe. Was machst du, dass du so einen schönen Garten hast? Und da sagt der König zu seinem Freund, auch dafür gibt es ein Geheimnis. Hier ist nicht nur die Erde gut, ja, sondern die Menschen, die hier arbeiten, die werden besonders gut bezahlt. Und weil die so gut bezahlt werden, sind die so fleißig und die Sachen werden so schön. Sie fahren weiter und kommen durch ein drittes Tor. Und hinter dem dritten Tor sehen sie schon von Ferne das Schloss. Aber vor dem Schloss ist ein dritter wunderschöner Garten. Und der Freund traut seinen Augen nicht, sagt zu dem König, sag mal, da gibt's doch irgendwas Besonderes, dass dieser Garten so schön ist. Und er fragt, was ist das Schöne an diesem Garten? Und da sagt der König, ja, auch hier gibt's ein Geheimnis. Aber das ist ganz normale Erde. Auch die Menschen, die hier sind, bekommen ganz normalen Lohn. Aber die Menschen, die hier arbeiten, haben alle was gemeinsam. Sie haben nämlich gemeinsam, dass sie alle mal im Gefängnis waren. Ja? Weil sie irgendwas Schlimmes gemacht haben im Leben. Deshalb waren die im Gefängnis. Und ich habe die freigelassen. Ich habe die begnadigt sozusagen. Einfach so. Und dann haben die zu mir gesagt, die jetzt hier arbeiten, lieber König, wir wollen aus Dankbarkeit dir gegenüber hier in deinem Garten arbeiten. Und so sind die Leute, die hier arbeiten, alles Leute, die aus dem Gefängnis frei sind. Und aus Dankbarkeit strengen die sich besonders an und deshalb ist hier der Garten so schön. Das war der Garten, der um das Schloss herum war. Wisst ihr, das war die Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Und es hat eine Lehre, das hat etwas Besonderes, was es sagen möchte. Wenn wir heute hier sind als Gemeinde, dann sind wir auch hier, weil wir dankbar sind. Und zwar Gott gegenüber, weil wir gut finden, dass es Gott gibt. Und deshalb sind wir hier, heute im Gottesdienst. Und jetzt, wenn die Predigt kommt, die vielleicht für euch ein bisschen langweilig sein kann, vielleicht auch nicht, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, ein Bild malen. Ja? Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir ein Bild malen von dem Garten oder von dem König, wie er den Freund vom Zug abholt. Das könnt ihr machen. Und am Schluss des Gottesdienstes könnt ihr mir das hinten zeigen. Okay? Dann dürft ihr euch jetzt wieder hinsetzen, wenn ihr wollt. Okay? Wenn du willst, du kannst auch hier sitzen bleiben. Geht auch. Manche von euch kennen mich. Ein bisschen. Und manche von euch kennen mich auch nicht. Manche kennen mich gar nicht. Manche denken sich, wer ist denn das jetzt, der da vorne heute predigt hier? Deshalb möchte ich ein Wort zu mir selber sagen, bevor ich anfange, über das Thema zu sprechen, was ich heute mitgebracht habe. Ich bin seit über 30 Jahren Adventist, das müsst ihr wissen. Ich bin in der Adventgemeinde aufgewachsen, in Nürnberg, nicht weit weg von hier. Ich bin adventistisch erzogen worden und mit 16 Jahren habe ich mich taufen lassen. Und vor einigen Monaten habe ich mich gefragt, weil mich jemand anders gefragt hat, was ist eigentlich das Wesentliche in deinem Leben? Ja? Was ist so der Bezugspunkt in deinem Leben? Vielleicht habt ihr euch die Frage schon mal gestellt. Was ist so das, worauf ihr zurückkehrt, wenn es schwierig wird? Was ist so der Ankerpunkt im Leben? Ja? Und als Pastor würde man das sehr schnell sagen, das ist Gott. Vielleicht würden wir alle sagen, das ist natürlich Gott. Und ich habe für mich einen Begriff gefunden, den ich gleich mal so vorwegschicken möchte, wenn ihr mich einordnen wollt, wer ich bin. Manchmal sagt man, in welche Schublade gehört denn der jetzt so und so. Ich bin ein Gottsucher. Ich bin ein Gottsucher. Ich bin heute nicht hier, weil ich euch Gott erklären möchte. Auch wenn ich was über Gott erklären werde. Ich bin auch heute nicht hier, um euch eine Religion zu verkaufen oder eine Konfession oder eine Weltsicht. Deshalb bin ich heute nicht hier. Ich bin hier, weil tief in meinem Herzen ich nach Gott suche. Und ich mache das schon 48 Jahre lang. Und seitdem ich ein Kind bin, mache ich das. Ich weiß nicht warum übrigens, aber ich bin in mir ein tief religiöser Mensch. Ich habe mich vor kurzem gefragt, warum das so ist. Vielleicht liegt es an meiner christlichen Erziehung, die war jetzt auch nicht so super übrigens. Ja. Vielleicht liegt es an der guten Theologie meiner Kirche oder liegt es an den netten Gemeinden, wo ich bis jetzt war. Aber in mir drin bin ich jemand, der Gott sucht. Und ich vermute jetzt mal, wenn wir heute hier sind, jeder von euch, der hier sitzt, hat einen Grund, warum er hier ist. Und weil wir freiwillig hier sind, vermute ich mal, dass es irgendetwas in euch gibt, was Gott sucht. Und das ist das, was uns verbindet. Und ich begebe mich mit euch heute auf die Suche nach einem tieferen Verständnis, nach einem tieferen Erleben von Gott. Das ist mein Ausgangspunkt. Und es geht heute im Wesentlichen um die Frage, wie ist dieser Gott, an den wir glauben? Ich war vor einigen Monaten in einer großen Gemeinde in Bayern zur Predigt und da kam eine Schwester auf mich zu mit einer Kassette. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Kassette ist? Viele wissen es gar nicht mehr. Ne? Ich habe zwei Kinder, die sind 12 und 16 Jahre alt, die wissen also nicht, was eine Kassette ist. Ne? Wissen die nicht mehr. So. Aber auf dieser Kassette, die schon 25 Jahre alt war, da war eine Aufzeichnung einer Predigt drauf, die ich gehalten habe in dieser Gemeinde vor 25 Jahren. Und sie kam vor dem Gottesdienst zu mir, um mir das zu zeigen. Also schau mal, Wolfgang, hier vor 25 Jahren, Predigt von dir und da steht das Thema. Jetzt kam ich ja schon in die Gemeinde mit dem Thema, übrigens das gleiche wie heute, wie ist Gott? Ja. Und dann schaue ich auf den Predigttitel dieser Predigt vor 25 Jahren und es ist der gleiche Titel. Also ich kann euch sagen, es ist ein ganz anderer Herangehensweise, ein ganz anderer Text und ein anderes Thema, aber die Frage, das Thema ist die gleiche gewesen. Ich sage euch das nur, dass ihr wisst, wo das Thema bei mir verwurzelt ist. Aber jetzt fange ich mal an. Vor ungefähr einem Vierteljahr gab es in den Medien eine Diskussion über ein religiöses Thema, nämlich über das Vaterunser. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise, wisst ihr selber, in den Medien spielen christliche Themen keine große Rolle. Aber dort schon. Und zwar ging es um das Vaterunser. Und im Vaterunser gibt es einen Satz, der heißt, und führe uns nicht in Versuchung. Kennt ihr, ne? So. Und die Bibelgelehrten haben jetzt miteinander gesprochen, wie man diesen Satz am besten aus dem Griechischen übersetzt, nämlich führe uns nicht in Versuchung. Und man hat den Papst, den wir alle gut kennen, ja, nach 3 Monaten Offenbarung hat den Papst jeder hier kennengelernt, so, wurde der Papst gefragt, wie er denn die Übersetzung findet und führe uns nicht in Versuchung, in diesem Vaterunser. Und der Papst hat im Dezember 2017, war das, gesagt, er findet diese Übersetzung nicht so gut, weil er glaubt, dass Gott den Menschen nicht versucht, sondern dass der Teufel den Menschen versucht, nicht Gott. Und deshalb würde er eine andere Übersetzung besser finden, nämlich und lass uns nicht in Versuchung fallen. Ja? So. Das ist übrigens eine Auffassung, die auch viele andere Theologen und Bibelgelehrten, wahrscheinlich auch viele Adventisten gut finden. Weil sie sagen, wenn uns jemand versucht, ist es nicht Gott, sondern der Teufel. Nun möchte ich mit euch heute nicht darüber nachdenken, wie jetzt die beste Übersetzung ist. Das ist nicht mein Anliegen heute. Mein Anliegen ist einfach deutlich zu machen, die Frage, wie ich Gott sehe, wird darüber entscheiden, wie ich an manchen Stellen auch das Leben sehe, wie ich den Menschen sehe und auch wie ich die Bibel lese an manchen Stellen. Und deshalb möchte ich mit euch heute über eine Sache von Gott sprechen, die ganz einfach ist, die eigentlich ganz klar ist und trotzdem unglaublich schwierig ist. Und wenn die Predigt heute zu Ende ist, ich stehe da hinten, dann werdet ihr sagen, das haben wir doch eigentlich schon gewusst. Und vielleicht werdet ihr sagen, stimmt das wirklich? Und vielleicht werdet ihr sagen, ist das jetzt alles? Es ist nicht alles. Ich bin heute nicht drüber hier, um euch alles zu sagen. Aber wenn ihr spürt, ich bin noch da. Ja, will ich noch sagen, also keiner muss die Sorge haben, dass er hier irgendwie, ich bleibe noch einen Moment hier und ihr könnt zu mir kommen und könnt mit mir diskutieren. So, aber jetzt komme ich zum Text. Es ist ein Text im Alten Testament, mit dem ich heute beginnen möchte, und zwar im Buch Hesekiel. Ja, das Buch Hesekiel ist ein alttestamentliches Buch und dort gibt es einen Text im Kapitel 36. Ihr könnt das mitlesen in euren Übersetzungen oder ich lese das nach meiner Übersetzung, die ich hier habe. Was die gute Nachricht ist, ihr könnt das einfach mal zuhören. Hesekiel Kapitel 36, Vers 11. Das Buch Hesekiel ist auch aus adventistischer Sicht durchaus ein wichtiges Buch, aber nicht so viel gelesen wie vielleicht Daniel, aber ein spannendes Buch. Und dieser Text in Hesekiel Kapitel 36, Vers 11, und es geht mir dort hauptsächlich um den zweiten Teil, den lese ich jetzt mal. Es heißt hier, Vers 11, ich lasse die Menschen und Tiere zahlreich werden, sie sollen fruchtbar sein und sich vermehren. Ich mache euch bewohnt wie in früheren Zeiten und ich werde euch mehr Gutes erweisen als jemals zuvor. Und daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich wiederhole nochmal den zweiten Teil. Ich werde euch mehr Gutes erweisen als jemals zuvor. Und daran, dass ich euch mehr Gutes erweisen werde, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Also ich fasse es mal zusammen. Das sagt Luther und alle anderen Übersetzungen auch. Daran, wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, dann daran, dass ich euch Gutes tun möchte. Und weil ich euch Gutes tun möchte, daran werdet ihr sehen, dass ich der richtige Gott bin. Ich schicke das jetzt gleich mal vorweg. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir eines festhalten. Und das ist mir ganz wichtig. Der Gott, an den wir glauben, ist gut. Und der Gott, an den wir glauben, ist nur gut. Und der Gott, an den wir glauben, tut uns Menschen nur Gutes. Punkt. Ja, ich wiederhole das nochmal. Der Gott, an den wir glauben, ist gut. Und er ist nur gut. Und er tut uns Menschen nur Gutes. Ich werde jetzt ein paar Dinge sagen, die wichtig sind, um das zu verstehen. Der Prophet Hesekiel ist ein moderner Prophet. Er hat zwar vor langer Zeit gelebt, 600 Jahre vor Christus, aber er ist modern deshalb, weil seine Art und Weise zu kommunizieren über das Reich Gottes funktioniert auf eine Art, die in unserer Gesellschaft hochmodern ist. Und zwar kommuniziert er über Bilder. Wir haben ja hier ein Buch und wir lesen darin Texte über Gott. Der Prophet Hesekiel hat das nicht gemacht. Er hat Bilder benutzt. Und wenn ihr so mal die Jugendlichen anguckt, dann werdet ihr merken, dass sie sich keine Briefe mehr schreiben und mit der Post verschicken. Wahrscheinlich machen das manche von euch schon auch nicht mehr. Die sind übrigens auch nicht bei Facebook. Ja, wenn manche von euch bei Facebook sind, sind die auch nicht mehr. Ja, die sind vielleicht bei Instagram oder Snapchat und dort schickt man sich Bilder. Ich schicke dir ein Bild und dann weißt du, wie es mir geht. Und das ist das Moderne an dem Prophet Hesekiel, der mit diesen Bildern über Gott kommuniziert. Und wenn ihr das Buch mal lest, vielleicht mal in der kommenden Woche, mal von Anfang an, dann stellt ihr fest, dass da Bilder benutzt werden, die ganz schwierig sind. Aber sehr klar. Das sagt zum Beispiel Gott zu dem Propheten: Geh auf die Hauptstraße in der Stadt und leg dich 390 Tage auf die linke Seite und 40 Tage auf die rechte. Das ist ein Bild. Versteht erstmal keiner. Ähnlich wie die Offenbarung ein bisschen. Ne? Oder sagt er, nimm ein Buch und iss es. Oder er sagt, nimm eine Schere, schneide dir dein Bart ab und deine Haare und dann mach drei verschiedene Haufen. Und einen Haufen mit den Haaren, den verbrennst du, den anderen Haufen zerschlägst du mit einem Schwert. Und den anderen Haufen, den lässt du vom Wind verwehen. Und dann sagt Gott, damit sollen sie sehen, die Leute, dass es ein Gericht gibt, wenn sie sich nicht ändern in ihrem Verhalten. Das ist die Botschaft in Bilder dieses Propheten. Wenn wir die Geschichte von diesem Prophet weiterverfolgen, stellen wir fest, dass irgendwann Yahweh sagt, das Gericht gilt nicht nur über das Volk Israel, sondern auch über die umliegenden Völker. Und dann sagt er, in der Mitte des Buches gibt es eine Wende und die fängt hier an. Und dort sagt Gott, egal wie sie sich verhalten, erstmal, entscheidend ist sie, dass sie wissen, wie ich bin. Und ich bin gut. Und ich bin nur gut. Und ich tue den Menschen nur Gutes. Und daran sollen sie erkennen, dass ich der richtige Gott bin. Und in Kapitel 37, könnt ihr auch später mal lesen, nicht jetzt, benutzt Gott ein neues Bild. Und es ist so stark, dieses Bild, was er dort benutzt, dass es ein, wenn man sich nur mal versucht reinzuversetzen, es würde einen umhauen. Da ist der Prophet auf einem Friedhof. Und plötzlich werden die Skelette lebendig. Ja? Die bekommen neue Haut und neues Fleisch und dann neues Leben. Und da sagt Gott, wenn ihr wissen wollt, was es heißt, gut zu sein, dann ist es dieses Bild, was Leben schafft. Ein starkes Bild, was da benutzt wird. In diesem Sinne, liebe Geschwister, wenn wir in schwierige Situationen in unserem Leben kommen und uns fragen, wie ist denn dieser Gott jetzt wirklich, bei all den Widersprüchen, in denen wir leben, dann bitte lasst uns festhalten, dass Gott gut ist. Und zwar, dass Gott nur gut ist und dass Gott uns Menschen nur Gutes tut. Warum ist das so wichtig für uns? Das ist besonders für uns Deutsche sehr wichtig. Denn wir Deutsche neigen dazu, eher immer das Schlechte vorwegzunehmen. Es gibt jemanden, der mal gesagt hat, wenn wir Deutsche alles verlieren würden, eins würden wir immer behalten. Und das sind unsere Bedenken. Wir haben immer noch etwas, was wir noch nicht bedacht haben. Es gibt immer noch etwas, was dagegen sprechen könnte. Es gibt immer was zu bedenken. Es gibt sogar einen Begriff, der weltweit benutzt wird, die German Angst, die deutsche Angst. Die Deutschen, ein ängstliches Volk. Die können sie nicht freuen irgendwie. Der Frühling kommt ein paar Wochen früher und die Deutschen diskutieren darüber, wenn der Frühling früher kommt, dann kommen auch die Zecken früher. Kein Witz jetzt übrigens, ja, also vor 3 Jahren war das so und in der Süddeutschen Zeitung war das ein großes Thema. Ja. So sind wir, so sind wir. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Vor eineinhalb Jahren war ich mit einer Reisegruppe von Geschwistern aus Bayern in Israel und Jordanien. Wir hatten eine Reise von 2 Wochen in Jordanien und Israel. Und bevor so eine Reise beginnt, haben die Teilnehmer Fragen gehabt. Ne? Das ist ganz natürlich, dass man da Fragen hat, bevor so eine Reise beginnt. Und die hatten 3 ganz wichtige Fragen. Ich nenne euch mal die 3 Fragen. Die erste Frage, wird es dort sicher sein? Also berechtigt, ne? Also ist es in Jordanien, ist es sicher? Ne? Die zweite Frage war, werden die Menschen nett sein zu uns? Werden sie freundlich sein? Auch eine berechtigte Frage. Und die dritte Frage, die war ganz banal, wird es dort Internet geben? Ja? So, ich sage euch mal, was wir erlebt haben dort. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so sicher gefühlt wie in diesen 2 Wochen. Ja? 2 Wochen lang saß neben mir im Bus ein Polizist. Ich war mit dem Bus dabei. Habe noch nie erlebt in Deutschland, dass ein Polizist 2 Wochen lang neben mir saß. Ich war so sicher wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ja? Waren die Menschen freundlich zu uns? Der Reiseleiter aus Jordanien wollte uns alle, 50 Personen waren wir, alle nach Amman in seine 2-Zimmer-Wohnung einladen. So freundlich waren die, sehr freundlich. Gab es Internet? In der Wüste von Jordanien, ich spreche von der Wüste, im Reisebus gab es besseres Internet als wie in Marienplatz in München. Kein Spaß jetzt, das ist so. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also ihr spürt schon, wir neigen manchmal immer, uns von unseren Befürchtungen und negativen Dingen so ziehen zu lassen. Und vielleicht ist Gott ganz anders. Ja. Nun, was ich sage, Gott überrascht den Menschen mit dem Guten, mit dem Positiven, mit dem Unerwarteten. Und es ist wichtig zu sehen, wie wir uns Gott vorstellen. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich eine Entscheidung in meinem Leben getroffen, das ist nur mal so am Rande erwähnt, damit ihr versteht, was ich sagen möchte. Ich habe gesagt, ich möchte mit meinem Auto, ich fahre viel Auto, müsst ihr wissen, ja. Ich fahre nur noch 110. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, ich habe das für mich so entschieden und seitdem fahre ich auch nur noch 110. Ja. Hat auch einen Grund gehabt, weil ich oft zu schnell gefahren bin. Ja. Da kann man sich dran gewöhnen und man verliert gar nicht so viel Zeit. So fahre ich also immer 110, wenn ich auf der Autobahn bin. Ne? Und vor kurzem fuhr ich auf der Autobahn 110, wie immer, völlig entspannt. Und dann kommt ein Schild, was 120 begrenzt. Ja? Und da denke ich, ich gucke gar nicht mehr auf die Geschwindigkeitsschilder, weil ich bin ja immer drunter. So. Und dann kam ein Schild, wo es auf 100 runter geht. Vor immer noch 110 weiter, plötzlich 80. Ich habe das noch gar nicht richtig registriert, da war schon 60. Ja? Kein Auto, links und rechts, und ich mit 110 na, und 60. Na. Und plötzlich macht es Blitz. Kennt ihr das? Was, wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wenn man so geblitzt wird, so im Auto, mit 110, wo 60 erlaubt ist. Ja, so, sag mal so. Da würde man am liebsten, das ist wie wenn dir jemand ein Pfeil ins Herz geschossen hätte. Also, man möchte anhalten, aussteigen, zurück, man möchte, also ich zumindest, ne? Schrecklicher Moment. Nun, das ist jetzt mein Bild. Nun könnte man sagen, ist Gott so jemand, der im Leben bestimmte Blitze aufbaut und uns warnt vor den Gefahren? Es gab keinen Grund, warum das auf 80 oder 60 war. Das war einfach so. Ja, aber es war eben so. Dann gibt es Leute, die sagen, der liebe Gott, der baut in unserem Leben überall Blitze auf, ja, wo uns so ein bisschen bestraft. Es tut weh, aber ich meine, kann man 100 Euro, kann man mal zahlen, muss man dann zahlen. Aber es gibt Schlimmeres im Leben. Ne? Es gibt Schlimmeres, wie eine Strafe an die Polizei zu zahlen. Ist Gott jetzt jemand, der in unserem Leben überall Blitze aufbaut, um uns vor größerem Unglück zu bewahren? Ja, könnte man sagen. Was, ja, vielleicht ist es manchmal so, vielleicht ist es aber auch nicht so. Könnte auch sagen, die Polizei, die sucht nur Möglichkeiten, um den Menschen weh zu tun. Können wir auch sagen. Der böse deutsche Staat bestraft den Autofahrer, um ihn bewusst zu schädigen. Können wir auch sagen. Wisst ihr, es ist eine zentrale Frage, wie ich das sehe. Welches Verhältnis habe ich zur Polizei? Welches Verhältnis habe ich zum deutschen Staat? Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe ich schon gesagt. Und Zeit meines Lebens, wo ich als Kind in die Schule gegangen bin, wurde uns erzählt, bis heute, die Polizei ist dein Freund und Helfer. Immer. Die Polizei war immer positiv bei uns. Immer. Heute Morgen, als ich hergefahren bin, war so ein paar Kilometer hinter mir, fuhr ein Polizeiauto. Einfach so hinter mir. Das fühlt sich gut an bei mir. Die wollen mir bestimmt beschützen oder was auch immer, weiß ich nicht. Ja, aber so ein Bild habe ich von der Polizei. Ganz anders meine Frau. Meine Frau ist in der Tschechischen Republik aufgewachsen. Und in der Tschechischen Republik war bis 1990 der Staat und die Polizei der Feind, der Gegner des Menschen. Und manche von euch kennen das vielleicht. Und man musste etwas sehr vorsichtig sein, was man sagte, was man nicht sagte, was man tat, was man nicht tat, denn der Staat und der Polizei, die waren nicht auf der Seite des Menschen. Sie waren immer eine Bedrohung für Leben, Freiheit und Glauben. Und noch heute ist es so, wenn wir unterwegs sind und über die Grenze fahren, steigt der Blutdruck meiner Frau, obwohl es gar keine Grenze mehr gibt, holt sie die Pässe raus, obwohl wir die gar nicht mehr brauchen. Ja? Und hat Schwierigkeiten, über die Grenze zu fahren. Versteht ihr? Weil sie ein anderes Verhältnis dazu hat. Und deshalb ist es ganz entscheidend wichtig, welches Verhältnis habe ich eigentlich zu diesem Gott? Und da ist es wichtig zu wissen, dass der Gott, den wir in der Bibel finden, und wir finden viele Bilder von ihm in dieser Bibel, unterm Strich ist der Gott gut. Und er tut uns Menschen nur Gutes. Und er ist nur gut. Jetzt höre ich schon, dass manche sagen, ja, aber da gibt es auch noch die Geschichte und die und das und was ist mit den schlimmen Kriegen im Alten Testament? Ja, gibt es auch. Aber wir schauen uns jetzt nur mal das große Bild an. Und es ist wichtig zu verstehen, bevor wir zu den anderen Dingen gehen. Was wir nicht jetzt machen, aber zum anderen Zeitpunkt. Ich möchte mit euch mal einen Schritt weitergehen. Was ist jetzt die Konsequenz, wenn Gott gut ist? Und wenn er nur gut ist? Und wenn er uns Menschen nur Gutes tut? Was ist die Folge, was hat das für eine Konsequenz für uns? Und da gibt es jetzt Menschen, die sagen, wenn Gott gut ist und wenn er nur gut ist, dann gibt es nur eine logische Konsequenz. Wir als Menschen müssen auch gut sein. Und wir müssen auch nur gut sein. Wir müssen perfekt sein. Ist ja eine mögliche Schlussfolgerung, die daraus zu ziehen ist. Aber liebe Geschwister, wenn wir diesem Weg folgen, dann müssen wir wissen, dass in der Bibel Jesus an manchen Stellen für uns ein Beispiel hinterlassen ist, wie wir leben sollen, aber das viel stärkere Bild im Neuen Testament ist, dass Jesus nicht das Beispiel ist, sondern dass Jesus der Messias ist. Und das ist ein großer Unterschied. Der Messias rettet den Menschen in seinen Verfehlungen. Die wesentlichen Merkmale von Jesus im Neuen Testament waren Inklusivität, also Zugehörigkeit und Vergebung. Das waren die großen Themen von Jesus. Und er hat uns damit ein Beispiel gegeben. Das heißt, wenn wir leben und nicht so gut sind wie Gott, braucht uns das erstens nicht verwundern und es braucht uns nicht zur Verzweiflung bringen, weil wir in Jesus einen Messias haben, der uns die Zugehörigkeit zuspricht durch die Vergebung. Das ist das ewige Evangelium, von dem in Offenbarung 14 gesprochen wird. Wenn wir aber das ersetzen durch unser eigenes Evangelium und sagen, wir müssen perfekt sein, dann ist das ein Leben, was sich nur um uns selbst drehen wird. Dann ist es ein Leben, wo wir die Freude verlieren werden. Und es wird ein Leben sein, wo wir in uns eine Aggression spüren, nämlich darüber, dass wir es nicht schaffen und wir werden die Fehler, die wir bei uns nicht beseitigen können, bei anderen Menschen suchen. Und es wird in der Gemeinde eine Hermeneutik des Verdachts entstehen. Eine Hermeneutik des Verdachts ist ein Klima, dass wir nur noch gegenseitig Fehler suchen. Und liebe Geschwister, ich sage es euch jetzt schon, wir werden die Fehler finden. Und wir werden sie schneller beim anderen finden als bei uns selbst. Aber liebe Geschwister, denkt daran, das Evangelium, der Kern des Evangeliums, der Botschaft von Jesu ist Zugehörigkeit, ist Inklusivität und Vergebung. Also wenn es nicht die Konsequenz ist, dass ich perfekt sein muss, was dann? Was ist dann die Konsequenz, dass Jesus, dass Gott gut ist? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe zwei Kinder und die sind vor einem Jahr alle auf eine neue Schule gegangen. Beide auf eine neue Schule. Der eine in die 7. Klasse oder 8. Klasse und der andere in die 5. Klasse. Und die kamen in der ersten Woche, obwohl sie in unterschiedlichen Klassen waren, zurück und haben uns Eltern etwas gesagt. Sie haben gesagt, uns fällt in dieser Schule etwas auf. Also neugierig, was da so auffällt. Dann haben sie gesagt, uns fällt auf, dass in dieser Schule die Lehrer so freundlich sind. Das ist schon eine Leistung. Also ist es schon eine Leistung, Lehrer an sich zu sein. Ja. Aber ein freundlicher Lehrer zu sein, der von den Kindern als freundlich empfunden wird, das ist eine Leistung. Aber offensichtlich gibt es einen Wert in dieser Schule, der sagt, wir wollen versuchen, wir schaffen das nicht immer, wir schaffen das nicht perfekt, aber wir wollen versuchen, freundlich zu den Schülern zu sein. Und das macht was mit den Schülern. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Menschen, mit denen wir so zusammenleben, in der Gesellschaft, wo wir sind, sagen würden, die Adventisten, das sind die Menschen, die so freundlich sind zu uns. Das wäre doch was, oder? Das wäre vielleicht nicht alles, aber wäre schon mal ein guter Anfang. Ich würde mir manchmal wünschen, ich bin ja für die Prediger verantwortlich in Bayern, ne? Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass unsere Gemeinden sagen würden, der Prediger, den wir haben, das ist der, der so freundlich ist zu uns. Wäre schön, ne? Habt ihr ja hier in Bamberg, hoffe ich zumindest. Habt ihr? Ja, gut. Könnte es ein Schritt in die richtige Richtung sein, ein erster Anfang. Wenn wir wissen wollen, was heißt, als gläubiger Christ und Adventist zu leben, sagen, ich möchte gut zu dir sein, weil Gott gut zu mir ist. Wäre doch mal was. Und was würde passieren, wenn wir gut zueinander sind, in all unserer Begrenztheit, in all unserer Fehlerhaftigkeit und unser Schlechtsein dann wieder Vergebung finden würden, was würde das mit uns machen? Was würde das mit uns machen? Wenn ihr heute Abend mal Zeit habt, heute Nachmittag, dann macht mal in einer stillen Minute eure Augen zu. Und stellt euch mal Gott vor. Können wir mal machen. Kannst du dir mal Gott mal vorstellen? Und dann guckt mal genau hin, was ihr da seht. Irgendwas werdet ihr ja sehen. Und wenn ihr Gott seht, so wie ihr ihn euch vorstellt, dann guckt mal genau hin, ob der Gott, den ihr dort seht, ob der lächelt. Jetzt sagt ihr vielleicht, das ist ein Quatsch, was ich erzähle. Ich sag's euch ganz direkt. Wenn der Gott lächelt, dann ist es der Richtige. Ihr wisst, was ich meine. Ich will damit sagen, Gott ist freundlich zu uns. Und ich glaube, dass Gott lächelt. Ich glaube, dass Gott gut zu uns ist. Und dass eine Kraft hat in unserem Leben. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel, was das mit uns als Kirche auch machen könnte. Es gibt, ihr wisst, es gibt in der Welt viele Kirchen. Und es gibt eine kleine Art Kirche, die seit dem 16. Jahrhundert besteht. Das sind die Quäker. Die Quäker, die sind so eine kleine religiöse Gruppe, die seit dieser Zeit lebt. Und das sind nicht viele. Also es gibt vielleicht im Moment in Deutschland vielleicht 300 Quäker. Ja? Aber in der Zeit des Nationalsozialismus und der Weimarer Republik, 1920, 1930, haben die Quäker dafür gesorgt, dass 1 Million hungrige Kinder jeden Tag eine Suppe hatten. Das waren die Quäker, die dafür gesorgt haben. Und als die Nazis begonnen haben, die Juden nach Auschwitz zu schicken, gab es 10.000 jüdische Kinder, die 1939, 1940 in Zügen, in geschlossenen Zügen nach England gebracht worden sind und dort zu Gastfamilien in England gebracht worden sind. Und es waren maßgeblich 250 Quäker, die finanziell dafür gesorgt haben und das organisiert haben, dass diese Kinder in England ein Zuhause bekommen haben und nicht mit dem Zug nach Auschwitz gefahren sind. Und das ist entdeckt worden, erst jetzt in den letzten 10 Jahren. Man fragt sich jetzt, warum hat das die Geschichte faktisch vergessen? Es gibt einen ganz einfachen Grund, dass die Quäker selber gar keinen Wert drauf legen, dass das großartig publik wird. Das ist ihnen selbst überhaupt nicht wichtig. Weil sie sagen, unser Leben besteht primär aus dem Dienst am Menschen. Nun glaube ich, dass man von allen was lernen kann. Man muss nicht alles übernehmen, aber man kann von jedem etwas lernen. Ich will euch nur sagen, es hat eine Wirkung, wenn wir das Gute für den anderen suchen. Und es hat eine Wirkung, wenn wir es annehmen können, dass Gott gut zu uns ist und wenn wir aus dem heraus gut zueinander sind, freundlich sind zueinander. Und was dann passiert, wird im Buch Hesekiel dann auch geschrieben in Vers 26. Es heißt nämlich dann, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Dann dürft ihr für immer in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren geben werde. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche uns Gottes Segen auf dem gemeinsamen Weg zuzulassen, dass Gott gut ist zu uns und zuzulassen, dass wir auch in der Lage sind, gut zu sein zueinander. Ich wünsche euch Gottes Segen auf diesem Weg. Amen.